das Thema anzugehen. Heute ist der Tech Day. Ich möchte auf die technischen Grundlagen eingehen von Anonymisierung im Internet. Nicht so sehr gesellschaftlich, für die gesellschaftliche Einbettung dieses Talks würde ich den Talk von SWA empfehlen über die Historie des Internets und am Freitag den Talk von Erik Möchel über Cyber. Das heißt, wenn ihr ein ganzheitliches Bild der Materie erfahren möchtet, schaut euch noch ein paar andere Vorträge an. Ich werde jetzt wirklich nur auf so technische Grundlagen eingehen. Es gibt keine mathematischen Formeln, also ihr müsst nicht gleich, es gibt auch keine griechischen Buchstaben oder so in meinem Vortrag. Das sollte also jetzt, ich habe mich darauf eingestellt, es ist wie gesagt in der Früh am Morgen. Wir fahren gemeinsam hoch, sieht das als ein bisschen eine Meditationsübung. Ja, jetzt habt ihr dir lang genug Gelegenheit, meinen Namen von der Slide abzulesen. Ich möchte trotzdem noch ein bisschen was zu mir erzählen, warum ich diesen Vortrag halte, was ich so treibe in meinem Leben. Und zwar habe ich 2004 bin ich nach Dresden gegangen und habe da Informatikstudium angefangen. Insbesondere deswegen, weil es dort in Deutschland einmalig einen Lehrstuhl gab für Datenschutz und Datensicherheit, der sich fokussiert hat auf Anonymisierung im Internet. Dann wurde ich da Tutor 2010 und das ist das, wo mich viele Leute kennen aus dem Kontext von Tor ServersNet. Den habe ich 2010 gegründet als so eine Art Dachverband von Organisationen, die Tor-Exit-Bandbreite, also Infrastruktur für ein Anonymisierungsnetzwerk betreiben. 2011 haben wir da einen Verein gegründet zu. Dann bin ich später über diese Arbeit zu einer neu gegründeten Stiftung gekommen. Das ist die Stiftung Erneuerbare Freiheit, gegründet vom Georg Schäff, dem Herausgeber vom Donaukurier, oder man muss sagen ehemaliger Herausgeber. Und naja, man sieht so ein paar andere Dinge. Auf mein neuestes Projekt seit 2016 komme ich vielleicht später nochmal zurück, aber darum soll es nicht so sehr gehen. Und inzwischen ist dieser Tor ServersNet Verbund an Organisationen, eben 22 Organisationen in 15 Ländern. Und die meisten davon wurden explizit gegründet, um Infrastruktur für zensurresistenten Internetzugang und für eben Anonymisierung im Internet zu betreiben. Worum geht es bei Anonymität im Internet? Damit fängt es nämlich schon an, dass der Begriff so sehr überladen ist, dass man damit eigentlich ganz viele unterschiedliche Dinge meint, vor allem im allgemeinen Sprachgebrauch im Vergleich zu dem, was es eigentlich so in der Informatik bedeutet. Das meiste, worauf ich eingehen werde, bezieht sich auf das, was ich eigentlich lieber unüberwachbare Kommunikation nenne. Nämlich der Fakt, dass zwei Personen, die sich kennen, ich nenne sie hier ausgefallen A und B, die wollen miteinander kommunizieren und die wollen miteinander sicher kommunizieren. Was heißt das denn? Das heißt, sie wollen so kommunizieren, dass niemand mitkriegt, dass sie kommunizieren, dass niemand mitkriegt, wann sie miteinander kommunizieren, dass sie überhaupt miteinander kommunizieren und dann natürlich auch den Inhalt schützen dieser Kommunikation. Das heißt, es geht ein bisschen über das hinaus, was man so unter Verschlüsselung kennt. Da will ich noch drauf eingehen. Das heißt, im Vergleich zu dem, was eigentlich in den meisten Kontexten und in den Medien auftaucht, wenn über Anonymität gesprochen wird, da geht es darum, die Identität zu verschleiern und nicht irgendwie aufzutreten. Und dann fragen sich viele Leute immer, ja, warum will ich denn irgendwie mit irgendwelchen anonymen, komischen Leuten im Internet kommunizieren? Da habe ich kein Interesse dran. Aber wie gesagt, primär geht es bei Anonymisierung darum, dass sich Kommunikationspartner, die sich im Normalfall ja bereits kennen, sicher unterhalten möchten. Ich gehe da nochmal, das ist das Einzige, wo der Gesellschaftskontext vielleicht ein bisschen zum Tragen kommt, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte und da insbesondere Artikel 19 und 20. Ich finde es immer ganz schön, den nochmal vorzuführen und sich den sozusagen auf der Zunge zergehen zu lassen, weil da steht nämlich, jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung, den Teil kennen die meisten Leute noch so aus dem FF. Und dann kommt eben der Nebensatz, dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen, sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen, Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten. Und das ist sozusagen die Stütze unserer Arbeit. Und in letzter Zeit beziehe ich mich auch immer gerne auf den Artikel 20, weil man sehen muss, dass man den auch auf die Online-Sphäre übertragen kann, auf dieses Cyber. Und zwar, alle Menschen haben das Recht, sich friedlich zu versammeln und zu Vereinigungen zusammenzuschließen. Und natürlich mag man vielleicht dieses Recht haben, auch im Internet sich irgendwie zusammenzuschließen und irgendwelche Facebook-Gruppen zu gründen. Aber es wird einem immer schwieriger gemacht durch die gesellschaftlichen Kontexte und durch die rechtliche Einbettung, inwiefern man sich überhaupt, in welchen Gruppen man sich überhaupt zusammenschließen darf. Der ein oder andere hat vielleicht den Links-Unten-Fall verfolgt mit Indie Media, was ja auch ein Zusammenschluss ist und wo es eigentlich auch darum geht, über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen zu empfangen und zu verbreiten. Das heißt, das ist hochrelevant für die aktuelle Debatte, aber wie gesagt, ich musste mich in der Stunde auf das beschränken, was ich an einem Tech Day sinnvoll, worauf ich eingehen kann. Und deswegen klammere ich diese ganzen Seitenaspekte mal so ein bisschen noch aus. Also, was ist die Problematik? Das ist ein ganz einfaches Schaubild. Wir haben also A und B, hier Alice und Bob, und die wollen über dieses Netz kommunizieren. Und dann gibt es diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das sagt wahrscheinlich den meisten, die jetzt es geschafft haben, hier am Dienstag um 10 da zu sein, was. Nämlich es gibt verschiedene Verfahren, um die Inhalte der Kommunikation zu verschlüsseln. Das bekannteste ist vermutlich HTTPS, das heißt, ich rufe eine Website auf, inzwischen sieht das so aus, dass man da dann so ein grünes Schloss in der Ecke sieht und dann kann man da schön Online-Banking machen und sonstige Dinge drüber und das Ganze nennt sich verschlüsselt. Und das Ganze ist Ende-zu-Ende verschlüsselt, das heißt bis zu dem Endpunkt, bis zur Bank oder wer auch immer diesen Server betreibt und vom Empfänger weg, das heißt von dem Computer, von meinem Laptop, den ich hier jetzt benutze. Das Problem daran ist allerdings, dass die Verschlüsselung nur die Inhalte schützt. Und ich glaube, nach den ganzen Snowden und den letzten Jahren ist jedem bekannt, wie wesentlich eigentlich die Daten sind, die da außenrum anfallen, nämlich die ganzen Verkehrsdaten oder Metadaten. Das heißt, wir haben hier einmal das Problem, wer kommuniziert mit wem, wann kommunizieren die, also auch wie häufig, in welchen Abständen oder auch in welcher Abfolge kommuniziert man. Also rufe ich zuerst im Krankenhaus an und dann rufe ich den Spezialisten an und dann rufe ich sonst wen an. Und anhand dieses Musters ergibt sich klar, was man eigentlich gemacht hat, ohne dass überhaupt jemand die Inhalte betrachten muss von dem. Das heißt, die Verschlüsselung schützt wirklich nur die Inhalte. Und das ist genau die Thematik, um die sich die Anonymität kümmert, nämlich um diese restlichen verbleibenden Merkmale, die man eigentlich auch schützen muss, wenn es um sichere Kommunikation geht. Ich weiß nicht, wem sagt dieses wunderschöne, wahrscheinlich in MS Paint gemachte Logo was? Ist schon mal jemand gesehen? Ah, da gibt es einzelne Hände. Es war am 16.10., also noch gar nicht so lange her, wurde die Crack-Attack veröffentlicht. Eine Schwachstelle im WPA2-Kryptoverfahren, mit dem man sich zu Wi-Fi-Access-Points verbindet. Ich glaube, so ab dem Zeitpunkt hat jetzt, glaube ich, jeder im Raum mitbekommen, das war, glaube ich, in allen Medien wurde irgendwie gesagt, oh mein Gott, das Internet ist kaputt, wir sind alle der Hölle geweiht und es ist alles total unsicher. Und ich habe das als Beispiel gewählt, weil es hier darum geht, dass es einen Angreifer gibt, der lokal agiert, der sozusagen sich in der Nähe der Access Points befindet, der sich Zugang verschafft zum lokalen Netz. Und die ganzen Horrorszenarien, die dargestellt wurden in den Medien, kann man natürlich auch übertragen auf Fälle, wo es darum geht, dass da ja auch ein Provider sitzt, dass da ja auch irgendwelche Upstream-Provider sind, über die Daten geroutet werden. Und diese ganzen Provider sind sozusagen in unserem Auftrag unterwegs, unsere Daten zu transportieren. Und wenn man sich anhört, wie viel da jetzt in den Medien über irgendwelche potenziellen Angreifer gesprochen wurde, kann man die natürlich auch in anderen Positionen sehen, in dieser Kette, wo die Daten drüber laufen. Was auch mir aufgefallen ist im Rahmen dieser Crack-Attack-Diskussion ist, dass es eigentlich viel ältere und bekannte Schwachstellen gibt, die aber in dem Zuge gar nicht angesprochen wurden. Zum Beispiel die ganze Thematik mit Rogue Access Points. Das heißt insbesondere dort, wo es ein WLAN gibt, deren Passwort öffentlich bekannt ist, wo jeder dasselbe Passwort benutzt. Also wir sind ja hier auf einer Veranstaltung, auf den meisten Veranstaltungen gibt es ein einheitliches Passwort. Ist es ein einfaches, einfach einen weiteren Access Point oder 10 Access Points aufzustellen mit demselben Namen wie das offizielle Netzwerk, und demselben Passwort, weil das ist mir ja bekannt. Und dann wird jeder Client, der normal konfiguriert ist, den Access Point wählen, der am nächsten dran ist. Das heißt, ich kann relativ schön die Kommunikation übernehmen von Geräten, wenn ich einfach dieselbe SSID verwende wie ein Knoten, ein bekannter Knoten, mit dem sich das Gerät gerne verbindet. Das Ganze hat leider kein Logo bekommen. Man hat ja inzwischen für Sicherheitsproblematiken immer so schöne Logos. Ein anderes Thema, das ist ein altes Thema, seit es das Internet gibt, beziehungsweise seit es das ARP-Protokoll gibt. Ich will da gar nicht technisch genau drauf eingehen, aber im Endeffekt geht es darum, dass man den Rechnern, die im selben Netzwerk sind, grundlegend vertraut. Und beim ARP geht es darum, dass ich jedem Rechner im lokalen Netzwerk, das heißt auch, wenn das Netzwerk standardmäßig konfiguriert ist, kann ich innerhalb des Netzwerkes mit anderen Rechnern kommunizieren. Wir sind im selben WLAN und ich teile deinem Rechner mit, du, dein Gateway hat sich geändert, dein Zugangspunkt zum Internet ist jetzt ein ganz anderer. Benutz doch bitte in Zukunft, hier, ich biete mich an, ich bin dein Weg ins Internet. Und dann passiert das komplett automatisch im Hintergrund. Das Betriebssystem routet den ganzen Netzverkehr, der fürs Internet gedacht ist, über diese andere Maschine. Und dafür gibt es Toolkits, das ist ein Programm, das starte ich und dann klicke ich drei Knöpfe und damit kapere ich genauso, wie die Crack Attack das darstellt, kapere ich den gesamten Verkehr von diesen Clients. Worauf will ich hinaus? Ich will darauf hinaus, dass man auf dieser Wegstrecke ins Netz bereits Möglichkeiten hat, den Verkehr abzugreifen von lokalen Clients, aber auf der anderen Seite natürlich auch während der Verkehr durch dieses Internet sickert, es verschiedene Punkte gibt, an denen diese Verbindungsdaten gesammelt werden, an denen die Metadaten gesammelt werden, weil die natürlich sehr wertvoll sind. Was kann man jetzt machen? Ich möchte auf ein paar Verfahren eingehen und schrittweise mich sozusagen hinarbeiten zu, wie kann ich das verhindern. Hier ist ein wunderschönes Schaubild von drei Personen, die wir jetzt hier haben, die miteinander kommunizieren. Und um zu verhindern, dass auf dieser Wegstrecke eben eindeutig abgelesen werden kann, okay, das ist der Absender, das ist der Empfänger, gibt es verschiedene Maßnahmen, die ich da einziehen kann. Die meisten haben wahrscheinlich schon mal gehört von VPN, SSH-Tunnel, wo ich einem Anbieter vertraue, ich verbinde mich zu diesem Anbieter. Das Ganze läuft über verschlüsselte Verbindungen. Das heißt, wenn ich jetzt einen lokalen Angreifer habe, eben über Crack Attack oder Upspoofing oder sonst was, sieht er nur noch, okay, der ganze Datenverkehr von LS1 geht jetzt zu dieser Zwischenstation. Zumindest ist die Verbindung verschlüsselt und man sieht nicht mehr im Einzelnen, mit wem kommuniziert er eigentlich, welche Seiten ruft er auf. Das ist also ein effektives Mittel, um sich zu schützen vor lokalen Angreifern. Man bekommt allerdings dann ein Problem, wenn man sich Sorgen macht darüber, ob man diesem Punkt vertrauen kann. Und da geht es gar nicht mal so sehr darum, ob ich dem wirklich sozusagen dem Betreiber vertrauen kann. Es gibt auch verschiedene Maßnahmen, die auf den Provider einwirken können. Es gibt verschiedene Anonymisierungsanbieter, die immer groß schreiben, sie loggen nicht, sie schneiden nicht mit, sie geben auch keine Daten raus und dann kommt ein paar Jahre später doch raus, wie sehr freundlich sie mit verschiedenen Behörden und sonst wem zusammenarbeiten. Und das Problem ist hier wirklich, dass ich dem vertrauen muss, der sieht sowohl, aha, hier kommt der Datenverkehr rein, hier schicke ich den Datenverkehr mit weiter. Und auf der anderen Seite ist es auch ein Problem, weil man den natürlich sehr schön überwachen kann. Das heißt, wenn ich mich im Netzwerk an diesen Knoten ranpirsche, wenn ich jetzt sage, ich weiß, in welchem Rechenzentrum der steht und ich kann zu diesem Rechenzentrum gehen und mir sagen, kopiere mir mal den kompletten Traffic, der da in diese eine Box reingeht. Oder auf Größenmaßstab, wenn es um die Datenverbindungen geht zwischen den Internet-Exchanges. Und wie man ja jetzt weiß, werden die mitgeschnitten, werden die aufgezeichnet. Und es ist ein einfaches, dann zu korrelieren, okay, hier geht eine Verbindung zu diesem Knoten rein, der will ein YouTube-Video aufrufen, das hat 823 MB, dann sehe ich hier 823 MB von YouTube zurückwandern und das wird ja sofort weitergeleitet. Das heißt, eine Korrelation herzustellen an diesem Punkt dieser Übergabe ist so trivial, dass es, da gab es so NSA-Slides dazu, das wird dort automatisch bereits gemacht. Das heißt, wenn man sich mit sozusagen mit Akteuren auf größerer Ebene auseinandersetzt. Man kann sich auch darüber legen, wie sicher sind diese Systeme da, wer kann da nicht doch eindringen und sich da Zugang verschaffen. Und dann will ich schon raus, wie das Tor macht. Tor ist eigentlich dasselbe Prinzip wie so ein Proxy-Server, der den Verkehr weiterleitet. Aber hier werden drei Punkte eingezogen. Und zwar ist der hier Relay 1 genannt. Der sieht, okay, Alice möchte eine Verbindung aufnehmen. Alice will mit irgendwem kommunizieren. Dadurch, dass das Ganze verschlüsselt ist, kriegt R1 nur die Anweisung, leite doch bitte diese Daten weiter an R2. Und R2 sitzt sozusagen in der Mitte, sieht verschlüsselten Datenverkehr von dem Relay 1, bekommt den und dann öffnet das sozusagen das Datenpaket, das für R2 verschlüsselt ist und sieht, okay, da ist wieder irgendwie irgendwas Verschlüsseltes drin, ich reiche das mal weiter an R3. Und R3 ist dann die letzte Stelle, die sozusagen die Anfrage dann ausführt und holt die Inhalte ab, die ich gerne möchte als Alice. Und dann laufen die Daten hier den Pfad wieder zurück. Das heißt, im Endeffekt ist es das Modell, was wir vorher gesehen haben mit dem einen Relay, nur dass wir die Funktionen entzerren. Und im Idealfall werden diese einzelnen Relay 1, 2 und 3 von unterschiedlichen Organisationen betrieben. Die stehen in unterschiedlichen Ländern. Das heißt, man versucht es möglichst schwer zu machen, dass jemand eine komplette Netzsicht hat und den Datenverkehr nachverfolgen kann über diese ganzen Stellen. Ich habe hier noch R4 und R5 hinzugefügt, um zu signalisieren, dass es davon ganz viele geben muss und dass die Clients jeweils sich eine Route, eine Strecke suchen durch dieses Netzwerk, um ihren Datenverkehr da durchzuleiten. Also R1 sieht, aha, da gibt es jemanden, der benutzt Tor, der will irgendwas tun, sieht aber die Inhalte nicht. R2 reicht nur verschlüsselten Datenverkehr weiter und R3 führt die ursprüngliche Anfrage aus, also konnektiert sich zu irgendeiner Webseite und holt die Inhalte ab. Hier nochmal dargestellt mit den Schichten der Verschlüsselung. Dadurch erklärt sich auch das Logo von Tor mit das Zwiebelsymbol, weil man nämlich die Zwiebelschichten als Verschlüsselungsschichten um den Inhalt in der Mitte sehen kann. Hier wären die Inhalte sozusagen die weißen Linien, die wir vorher gesehen haben. Und dann kommt erstmal sozusagen eine blaue Schicht an Verschlüsselung. Das ist die Verschlüsselung, die Alice um den Inhalt legt und nur R3 kann das entschlüsseln. Und dann kommt sukzessive noch eine Verschlüsselung drum, die gelbe Schicht hier, das ist die Verschlüsselung für R2 und die grüne Schicht für R1. Und so werden die Inhalte geschützt, bis sie eben am Ende ankommen von diesem Anonymisierungsnetzwerk. Und keiner der teilnehmenden Akteure hat die vollständige Information. Der erste weiß den Nutzer, weiß aber die Inhalte nicht. Der letzte kennt die auszuführende Anfrage, weiß aber nicht mehr, welcher Nutzer vom Netzwerk das war. Und dadurch trennt man diese beiden Funktionen. Das ist eine Darstellung, die sieht man auch recht häufig. Also man hat diese schöne Cloud an Tor-Knoten. Den ersten Knoten, den sich der Tor-Client aussucht, nennt man Entry-Node. Dann gibt es den Middle-Node und den Exit-Node. Also der Exit-Node sorgt dafür, dass man dieses Tor-Netzwerk wieder verlassen kann. Und auf normale Internetinhalte zugreifen kann. Es gibt ein paar ganz schöne Visualisierungen. Das ist jetzt hier nicht so einfach zu sehen, aber ich kann euch empfehlen, zumindest die URL ist relativ fett abgedruckt. IFF hat da mal so eine Visualisierung gemacht, wo man sich das ganz schön anschauen kann. Den Vergleich, das ist jetzt die Ansicht normaler Internetzugang, man benutzt einen Wi-Fi Access Point, da haben wir schon unseren Crack-Attack-Hacker oder was auch immer, der da drin hängt und man sieht an jedem einzelnen Punkt, welche Daten dem vorliegen. Das oberste ist, welche Adresse ruft er ab, das zweite sind potenziell Username und Passwort, das dritte sind die Inhaltsdaten und das vierte ist Location, das heißt, welcher Nutzer ist es, welche IP-Adresse benutzt er. Und dann kann man sich eben oben über diese Buttons sich anschauen, wie das verändert, wenn man HTTPS hinzuschaltet. Und dann sieht man, dass schon an dem WLAN-Access-Point der Angreifer zwar noch feststellen kann, zu welcher Seite man sich verbindet, aber nicht mehr, welche Inhalte man dort abruft, Passwörter und so weiter, das kennt man ja, wenn man die da eingibt, werden die verschlüsselt übertragen bis zum Endpunkt. Man sieht aber immer noch, welcher Nutzer. Also man sieht auf der gesamten Wegstrecke hier durchs Internet, welche Seiten werden abgerufen, also zumindest die Domain von der Seite, die man aufruft, und Location, also die IP-Daten. Und dann kann man das eben noch in der dritten Stufe anschauen, wenn man noch Tor hinzuschaltet. Und bei Tor kommen dann diese Tor-Relays dazu. Und man sieht hier auf der Wegstrecke, aha, die können zwar noch feststellen, man benutzt Tor, man verbindet sich mit dem Tor-Netzwerk. Am Anfang sieht man noch die Location, also die IP-Adresse zu dem Tor-Relay, zum ersten Tor-Relay. Und man sieht hier dargestellt beim ersten Tor-Relay, der sieht eben die Location, das heißt, der weiß, welcher Nutzer, so habe ich das vorher genannt, weiß natürlich, dass man Tor benutzt. Der zweite weiß schon gar nichts mehr, der weiß nur, er leitet eben Tor-verschlüsselten Traffic weiter. Und an der letzten Stelle weiß derjenige, welche Seite, weil er führt die Anfrage ja aus für den Nutzer und eben, dass das irgendjemand war, der Tor benutzt. Und dann landet es eben am Schluss bei der Seite. Und hier wird sozusagen alles wieder sichtbar, nur die Location nicht. Das heißt, man schützt auch vor diesem Endpunkt, vor dieser Webseite, die man abruft, wer man ist. Und das wird hier dargestellt durch diese Auslasspunkte. Man sieht es jetzt hier schlecht, aber wie gesagt, ihr könnt euch das auf der Seite anschauen und schön Sachen hinzuklicken und wegklicken. Das ist eigentlich ganz, ganz übersichtlich. So sieht es aktuell aus. Das ist ein ganz schönes Gewusel, aber man sieht, dass die Konzentration von dem Netzwerk, also dort, wo die Relays stehen von dem Tor-Netzwerk aktuell, sich vor allem auf die USA und Westeuropa konzentriert, mit so ein paar abgefahrenen Ausnahmen. Und aktuell gibt es 8700 von diesen Knoten, die betrieben werden für dieses Netzwerk. Das heißt, wenn ich die Tor-Software benutze, dann lädt sie sich den aktuellen Stand runter, das heißt die aktuelle Übersicht über alle diese Relays, weiß, wie schnell die einzelnen Punkte sind, die man verwenden kann, und dann baut der Client eine Verbindung auf über drei selbstgewählte Knoten aus diesem Netzwerk. Und idealerweise ist es dann eben so, dass das erstmal drei verschiedene Betreiber sind, damit nicht ein Betreiber die Daten zusammenführen kann, dass die über Ländergrenzen hinausgehen. Da gibt es verschiedene Strategien, die man sich ausdenken kann, um zu verhindern, dass jemand, der im Netzwerk sitzt, auf einer dieser Stellen eben irgendwie mitkriegt, was man eigentlich macht, wer mit wem wann kommuniziert. Auch interessant ist Matrix. Matrix.torproject.org kann ich empfehlen. Da gibt es einen Haufen Graphen und Statistiken, die man sich mal anschauen kann. Das reicht von, das ist sozusagen die Übersicht, wie viele Nutzer hat Tor täglich, die sich direkt mit dem Tor-Netzwerk verbinden. Es gibt viele andere Statistiken, wo sind die Relays in welchen Ländern. Es gibt auch anonymisiert, wie viele Nutzer kommen aus welchen Ländern. Und viele andere Statistiken um dieses Anonymisierungsnetz herum. Jetzt möchte ich schon auf ein Problem kommen, das immer wieder auftaucht, auch in den Medien. Also man hört ja immer wieder, Tor ist unsicher, es gibt die und die Angriffsszenarien. Und ich möchte auf die wesentlichen Problematiken eingehen bei so einem Anonymisierungsnetz. Also Tor ist das populärste Anonymisierungssystem. Es gibt eigentlich nichts, was man damit vergleichen kann. Und da gleich schon mal vorneweg die wichtigste Botschaft. Wenn man ein System betrachtet und sagt, das ist unsicher, weil XY, muss man sich immer die Frage stellen, wie sicher ist es in Relation zu irgendeinem anderen vergleichbaren System. Also wenn ich keine Alternative habe, dann muss ich am Schluss immer noch feststellen, dass es eben das Sicherste ist, was es gibt. Und die Verallgemeinerung ist auch deswegen schwierig, weil es natürlich unterschiedliche Angreifer gibt, um die man sich Sorgen macht als Einzelnutzer. Wenn ich jetzt ein Menschenrechtsaktivist bin in Aserbaidschan, dann interessiert mich vielleicht nicht, was die deutsche Regierung macht, weil ich der vertraue oder auch nicht. Also das kommt wirklich ganz drauf an, auf den Einzelfall, wie man jetzt dem Menschen empfehlen würde, was für Tools benutzt er, wie konfiguriert er die und vor was schützt es hier. Und es ist so ein bisschen zu problematisch, wenn wir uns diesen Global Passive Adversary, den ich hier eingehen will, betrachten. Global heißt, der hat eine globale Sicht auf das Netzwerk, der sieht in der Theorie alle Datenverbindungen. Er ist passiv, er greift nicht ein, er kann nur mitschneiden überall, was so übers Internet läuft. Und da muss man sich die Frage stellen, dieses in der Theorie sehr schönes Szenario, wo man einfach sagt, okay, das ist mein Threat Model, das ist gegen den möchte ich mich gerne schützen, dann die Übersetzung zu machen in die Praxis, wo in der Praxis vermutlich ganz andere Angreifer für einen viel relevanter sind. Beispielsweise der lokale Angreifer, der sich irgendwie in meine Daten hacken will. Oder verschiedene andere Stellen oder Dienste aus dem und dem Land, vor denen ich mich gerne schützen möchte. Das heißt, es ist ein bisschen gefährlich, den Leuten abzuraten, von einem Anonymisierungswerkzeug, nur weil es bekannte Problematiken hat, die aber wahrscheinlich auf die meisten der Nutzer gar nicht zutreffen. Und dann auch noch die Frage, wenn ich schon abrate, für was rate ich dann? Also was empfehle ich den Leuten, die de facto sich nicht die den Luxus erlauben können, gar nicht mehr zu kommunizieren? Weil wenn wir nochmal zurückgehen mental zu dem Modell, wo ich einen Anbieter habe und dann gleichzeitig die NSA als Böses irgendwie drauf anwende, wie gesagt, das machen die bereits automatisch. Also Tor ist deswegen immer mal wieder in den Medien und wird ganz gut wird durchleuchtet im Vergleich zu allen anderen Systemen, weil es eben an der Speerspitze steht, weil es keine anderen Systeme gibt, die auch nur annähernd an diese Sicherheit hinkommen, wie sie Tor bieten kann. Ich habe ja schon mal angedeutet, wenn man diesen einen VPN-Proxy-Server hat in der Mitte, also eine Stelle, die diese Verschlüsselung macht und den Request ausführt, dass jemand sich anschauen kann, der einfach nur diese Box überwachen kann. Oder allen Datenverkehr, der über irgendwelche Leitungen zu dieser Box führen und wieder raus, so eine Korrelation machen kann. Aha, da kommt ein Paket an, da geht ein Paket raus, dann kann ich eine statistische Analyse machen, ich kann mir anschauen, die Datenpakete, aha, der ruft eine Website auf, die macht genau die und die und die Requests und da entstehen die und die Datenpakete und selbst mit Verschlüsselung wird das nicht verschleiert. Also wie gesagt, man kann sich vorstellen, ich rufe ein YouTube-Video auf, das hat genau eine gewisse Größe, dann muss das trotz Umverschlüsselung, egal wie ich das verschlüssele, müssen immer noch genau diese Datenmenge, muss ja durch die Leitungen durchgepresst werden. Und das Problem hat Tor natürlich auch. Man entgeht dem so ein bisschen oder man versucht es so ein bisschen zu kontern, indem man eben das Netzwerk entzerrt, indem man sagt, okay, wir haben diese Knoten, die sind überall verteilt und das macht es natürlich jemandem, der das überwachen will, insofern schwieriger, weil er nicht zwingend alle diese Knoten überwachen kann oder auch nicht irgendwie über Jurisdiktion hinausspringen kann. Das heißt, im Idealfall möchte man eigentlich, dass es Knoten gibt in China, in Russland und in den USA oder sowas, wo man sagt, okay, bis die kollaborieren und den ganzen Datenverkehr nachvollziehen und jemanden de-anonymisieren, muss schon ziemlich viel passiert sein, bevor die miteinander diesen Datenaustausch machen. Das ist auch kein neu aufgetretenes Phänomen, dass eben jemand, der ausreichend viel vom Netz sieht, diese De-Anonymisierung machen kann. Das war von Anfang an bekannt. Also ich habe hier zwei Zitate aus dem Tor Design Paper, in dem explizit mehrfach an mehr Stellen, ich habe jetzt nur zwei hier raus zitiert, darauf eingegangen wird, dass man nicht gegen einen solchen Angreifer schützen kann. Und dafür gibt es auch trotz 10 Jahre mehr Forschung keine sinnvolle, praktikable Lösung für dieses Problem. Dass eben jemand sich einfach die Pattern anschauen kann, wie die Daten durch so ein Netzwerk durchlaufen. 2013 gab es ein relativ schönes Übersichtspaper, das gesagt hat, okay, wir haben zwar von Anfang an gesagt, dass das so ist und jedes Jahr kommen irgendwie 2, 3 neue Papers, die wieder sagen, ui, revolutionärer Fund, wir haben wieder rausgefunden, dass Tor ja total unsicher ist. Und deswegen haben sie sich mal angeschaut, wie ist das in der Praxis eigentlich? Wie man nimmt diese 8000 Knoten, von denen man weiß, wo die sind, das ist öffentlich bekannt, und überlegt sich, über welche Internet-Exchanges laufen da die Daten, wer betreibt diese Server im Sinne von wer ist der Eigentümer von den Rechenzentren und wie wahrscheinlich ist es dann, dass so jemand diese De-Anonymisierung durchführen kann. Das heißt, wie wahrscheinlich ist es, dass jemand zeitgleich den Eintrittspunkt sieht von den Daten und den Punkt, wo die Anfrage wieder aus dem Tor-Netzwerk rausgeht. Das heißt, man muss eigentlich nur an 2 Stellen überwachen, nämlich an dem Eintrittspunkt, dem Entry-Node und dem Exit-Node. Und dann kann ich diese statistische Korrelation machen. Und da hat man eben festgestellt, dass man mit den Mitteln, die ein einfacher Knotenbetreiber, wie wir sie sind, ein Volunteer-Knotenbetreiber, bereits jeden potenziellen Nutzer von Tor innerhalb von 3 Monaten mit 50% Wahrscheinlichkeit und in 6 Monaten mit über 80% Wahrscheinlichkeit de-anonymisieren kann. 2016 gab es nicht so sehr beachtet von den Medien und der Weltöffentlichkeit ein sehr interessantes Dokument, das im Rahmen von den Snowden-Leaks veröffentlicht wurde. Das war ein technischer Report von der GCHQ, also von den Engländern, von den Geheimdiensten, die sich spezifisch mit der Korrelation beschäftigt haben und der De-Anonymisierung von Tor. Das kann ich eben empfehlen, da mal reinzuschauen, der ein bisschen tiefer gehen möchte. Das sind, glaube ich, 100 oder 150 Seiten, die man da lesen kann. Und das ist hier ein Zitat aus einem Blogpost von George Danetsis, der sich das Paper mal angeschaut hat. Und ich möchte nochmal das Highlight rausnehmen. GCHQ at 2011 had all ingredients needed to trace Tor circuits. It would take extraordinary incompetence to not have refined the traffic analysis techniques in the past 5 years. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass das stattfindet, und man muss sich die Frage stellen, was heißt das in der Praxis? Und da muss man dann trotzdem zu dem Schluss wiederkommen, dass das nicht heißt, dass man jetzt allen Leuten sagen muss, ihr müsst von Tor weg. Insbesondere deswegen, weil die Geheimdienste, also es wird wahrscheinlich nicht viele Leute geben, die diese Möglichkeit haben, und die werden das sehr selektiv einsetzen. Und deswegen ist es noch nicht so, dass automatisch jeder in Gefahr ist, dass irgendwie seine Daten rauskommen oder rauskommt, wer, mit wem man kommuniziert hat. Wie gesagt, es kommt immer darauf an, welches Interesse hat jemand an dieser De-Anonymisierung, und je häufiger die eingesetzt wird, desto weniger mächtig ist sie ja. Wenn ich eine Möglichkeit habe, sowas zu de-anonymisieren, dann möchte ich nicht zwingend, dass das die ganze Welt weiß, dass ich das ständig einsetze. Und so war es in der Vergangenheit bei allen Fällen, wo über Tor irgendwelche Dinge hochgenommen wurden, so, dass man alternative Erklärungsmöglichkeiten hat für das, was gemacht wurde. Es gab noch nie jemanden, der sich hingestellt hat und gesagt hat, er kann das de-anonymisieren. Und ich meine, man hat gesehen, es ist jetzt nicht so, dass automatisch in dem Moment, wo ich Tor benutze, das Ganze de-anonymisiert wird, sondern es ist ein statistisches Verfahren, das dauert über längere Zeit, man muss einen Nutzer länger beobachten und kann nicht davon ausgehen, dass jetzt in dem Moment, wo ich es benutze, im Gegenteil zu so VPN-Diensten und so weiter. Das heißt, mir wichtig ist, dass ihr mitnimmt, immer wieder, wenn ihr über irgendwie so Anonymisierungsdienste hört, das ist gut und schön, das mag sein, dass es da Dienste gibt, die das de-anonymisieren können, aber in der Praxis, die Gruppen, mit denen ich zusammenarbeite, wenn das Menschenrechtsaktivisten sind, wenn das Journalisten sind und so weiter, zum Beispiel jemand, der in Mexiko mafiöse Strukturen der organisierten Kriminalität recherchiert, dem will ich ungern zu was raten, was weniger sicher ist als Tor, auch wenn es diese Problematiken gibt. Dann gibt es noch eine zweite Problematik, die immer mal wieder aufkommt, und zwar das, was werden da eigentlich da für Inhalte über das Tor-Netzwerk transportiert. Einmal, im Laufe der Zeit wurde es immer problematischer, weil Browser früher was waren, wo die einfach passiv Inhalte im Internet abgerufen haben, und inzwischen sind das alles dynamische Inhalte und intelligente Inhalte, die irgendwie angepasst werden auf die Bildschirmgröße. Es werden die Schriftarten verwendet, die irgendwie ich da habe, und es gibt einen Haufen JavaScript-Zeug. Zum Beispiel kann ich auslesen, welche USB-Geräte angeschlossen sind an den Rechner. Und aus diesen ganzen Daten, die ich auslesen kann, da gibt es verschiedene Webseiten, die ihr wahrscheinlich kennt, wo man sich so einen Fingerprint berechnen kann. Der Fingerprint ist bezogen auf den Browser, den man selber benutzt. Das heißt, selbst mit Tor, wenn man einfach wieder komplett neu irgendwo anders hinsurft, bleibt der Fakt, dass inhaltlich eine Korrelation festgestellt werden kann. Das heißt, man kann immer wieder erkannt werden von einer Seite. Das hat dazu geführt, dass es mal zwischenzeitlich eine Extension gab für Firefox, das nannte sich Tor Button. Und inzwischen ist es so invasiv, was gemacht werden muss, um einigermaßen abzusichern, dass nicht schon das Webseitensurfen einen de-anonymisiert, dass es dafür einen kompletten Browser-Fork gibt, also den Tor-Browser. Das heißt, wenn ihr das ausprobieren wollt, und wir können das gerne im Anschluss machen, mal den Tor-Browser runterladen und da ein bisschen rumklicken, da kann ich euch noch ein paar Sachen zeigen. Und auf der anderen Seite, was auch in letzter Zeit, wo es interessante Papers dazu gibt, ist Website-Fingerprinting. Da beschäftigt man sich nicht mit dem Client, mit dem Nutzer, sondern man beschäftigt sich mit der Analyse eben von diesen Daten, die auf der Webseite entstehen, wenn ich was abrufe. Wenn ich jetzt sage, ich möchte eigentlich nicht, dass rauskommt, dass ich genau diese Seite abrufe, aber diese Seite schickt mir 5 Bilder, die sind genau so und so angeordnet auf der Seite, dann entsteht wieder so ein Muster an Datenverkehr. Und auch da kann ich wieder statistisch analysieren, egal was da für eine Verschlüsselung drüber liegt, sodass ich mir zum Beispiel anschauen kann, jemand hat eine verschlüsselte Verbindung zu Wikipedia, und ich kann trotzdem, dadurch, dass ich den kompletten Wikipedia-Bestand mir runterladen kann, kann ich sagen, okay, ich weiß genau, wie groß jede Seite ist auf Wikipedia, und ich sehe einfach nur eine Anfrage an Wikipedia, die ist verschlüsselt, und sehe da drin irgendwie 53,8345 Kilobyte Daten werden übertragen, dann kann ich relativ sicher sagen, welcher Content abgerufen wurde. Und da gibt es im Rahmen von dem Website-Fingerprinting interessante Studien, was das angeht. Ich habe hier noch ein bisschen mehr. Ich möchte euch darauf verweisen, nachdem wir langsam auf das Ende zugehen und ich gerne noch irgendwie ein, zwei Fragen entgegennehmen möchte, dass wir gleich im Anschluss, bin ich in Saal 2 und bin dort für Fragen, Antworten, ich habe so ein paar Sachen vorbereitet, wir können Tor-Relay betreiben und aufsetzen, wir können den Browser ausprobieren, und dazu würde ich euch gerne noch einladen, dass wir das drüben machen ab 11 Uhr. Und jetzt würde ich mich mal bedanken, ich hoffe, der Überblick war für euch interessant genug, und wenn es Fragen gibt, einfach rüberkommen in Saal 2. Danke.
Ganz herzlichen Dank. Gibt es Fragen hier im Saal? Ja.
Ja, danke erstmal für den sehr spannenden Vortrag. Meine Frage richtet sich zu dem Thema andere Anonymisierungsdienste. Was bei uns einigermaßen bekannt ist, ist dieses Anonymous Proxy Service, dieses John Doe's Projekt, das, glaube ich, von einer deutschen Uni auch gestartet worden ist, das aber quasi kostenpflichtig ist, wo die drei Knoten von einem Mix quasi jeweils von irgendwelchen Firmen betrieben werden, meistens auch in anderen Ländern, als die Firma selber sitzt. Ist das mit Tor überhaupt vergleichbar?
Ja. Das hieß früher Java Anon Proxy, JAP. Und dann als mit der Ausgründung der Firma John Doe's, das kommt von der Uni, wo ich studiert habe. Also das war genau so ein Projekt, das mich gezogen hat an die Uni Dresden. Man sieht es hier so ein bisschen schematisch. Der Unterschied, der große Unterschied zu Tor ist, dass man nicht versucht hat, ganz viele Knoten überall auf der Welt zu verteilen, sondern die Prinzipien sind ein bisschen anders gelagert. Also es geht genau um dasselbe. Man möchte anonymisieren. Nur die Idee ist hier, allen Datenverkehr zu konzentrieren auf drei sogenannte Mixes. Der Vorteil hier ist, dass diese Traffic-Korrelation, über die ich ja jetzt gesprochen habe, ein bisschen schwieriger gemacht wird. Indem man nämlich sagt, okay, da sind so viele Verbindungen, die da rein und raus gehen und da ist so viel Delay, der da drin ist. Und idealerweise kann man bei jedem diesen Mixpunkt noch eine Verzögerung einbauen, sodass es noch schwieriger wird, diese Korrelationen anzustellen. Das Problem ist bloß, dass sich de facto herausgestellt hat, dass das für die statistischen Analysen nicht ausreicht. Also solange man von dem Muster ausgeht, dass du im Internet surfen willst, dass du sozusagen relativ schnell wieder Inhalte zurückbekommen willst, du willst ja surfen. Und da gibt es dieses 3-Sekunden-Fenster. Jemand gibt auf, wenn nach 3 Sekunden immer noch keine Seite aufgebaut wird. Das heißt, auch hier wurde eigentlich nie mit Delays gearbeitet, also es wurden nicht künstlich irgendwie Pausen eingefügt, sodass die statistische Korrelation hier genauso angewandt werden kann, nur mit dem zusätzlichen Vorteil, dass es eben sehr wenige von diesen Knoten gibt. Und deswegen hat sich das leider nicht so ganz realisieren lassen, wie das mal gedacht war. Ja. Aber wir können da gerne später nochmal drüber sprechen. Ja.
Eine Frage haben wir hier.
Ja, für mich ist die Frage jetzt, wenn ich mich mit verschiedenen Geräten hin verbinden würde, würde das ja eigentlich nicht wirklich helfen, weil ich trotzdem noch von derselben IP-Adresse komme, praktisch, also in meinem lokalen Netzwerk. Die Frage ist, könnte ich zum Beispiel verschiedene Verträge benutzen, zum Beispiel, ich weiß nicht, Cello und iNode und wie sie alle heißen, und sozusagen mehrere Verträge haben, um dann mich mit unterschiedlichen Netzwerkverbindungen ins Netz zu verbinden, würde das in dem Fall helfen?
So wie ich das jetzt interpretiere, hilft das, glaube ich, nichts. Also können wir noch mal drüber sprechen, was genau für ein Szenario du dir jetzt gerade ausgedacht hast. Aber an sich ist, hilft es nichts gegen das, was ich dargestellt habe.
Eine Frage geht noch. Ja, vielleicht sogar zwei. Schauen wir mal.
Ja, Sie haben gerade die Frage schon angesprochen, also den einen Teil einer möglichen Frage, ob man was machen könnte im Hinblick auf die Latenzzeiten. Die andere Frage, die mir kam, ist, wäre es sinnvoll, um den Angriff, der auf die Größe der übertragenen Daten abstellt, abzuwehren, etwas Rauschen hinzuzufügen, etwas Zufallsdaten?
Ja, dazu gibt es auch relativ viel Forschung. Ich kann empfehlen, die AnonBIP, freehaven.net AnonBIP, da gibt es einen Haufen Papers, das reicht zurück bis 78. Und es gibt verschiedene andere Prinzipien. Es gibt die Mixnet-Strukturen, die sind super interessant, weil man da nämlich, da geht man davon aus, dass es jetzt nicht um Websurfen geht. Es geht nicht um was, wo ich relativ schnell Feedback haben muss vom Netz, sondern was nicht paketbasiert ist mit TCP, sondern messagebasiert, also Nachrichten. Und man kann sich das heutzutage vorstellen mit den ganzen Messengern, mit Signal und WhatsApp und so weiter. Da kann man eigentlich wieder ansetzen und Anonymisierungsverfahren ins Spiel bringen, die mit Padding arbeiten, also Auffüllen von Datenpaketen, mit Dummy-Traffic, das heißt, man erzeugt zufällige Daten, die da rumfliegen im Netzwerk, und vor allem mit Verzögerung. Und die Verzögerung muss eigentlich nur im Sekundenbereich liegen, weil man dann möglichst, wenn man viel Datenverkehr sieht und man hat jetzt 10.000 Nachrichten von verschiedenen Nutzern und ich habe da eine 2-sekündige Verzögerung und schicke die unterschiedlich wieder raus in einer unterschiedlichen Reihenfolge. Dadurch kann ich sehr gut diese Korrelation zerstören. Und da gibt es ein paar interessante Projekte, da gehe ich gerne auch nochmal in Saal 2 dann drauf ein, was sich in dem Bereich tut.
Eine Frage haben wir hier vorne noch.
Ja, meine Frage wäre, weil Sie gesagt haben, man könnte durch Korrelation diesen Traffic quasi rekonstruieren. Das würde ja aber bedeuten, dass irgendeine Organisation wie die NSA oder so eigentlich Zugriff hat auf verschiedenste ISPs und sozusagen überhaupt die Möglichkeiten hat. Ist das tatsächlich so?
Also Der Datenverkehr, man muss ja nicht so nah hin an den Rechner. Das heißt, natürlich sind die Rechner verteilt inzwischen immer mehr zentralisiert. Es gibt ein paar riesen Rechenzentren, wo eigentlich das meiste stattfindet. Von den großen Rechenzentren, da ist bekannt, kommt immer mal wieder was raus. Aber insbesondere Überseekabel und so weiter oder an Internet Exchange Points, wo sozusagen gesamter Traffic des Landes sozusagen drüber geleitet wird, kann man schon davon ausgehen, dass da zumindest eben genau diese Metadaten erfasst werden. Also die NSA ist auch sehr darauf bedacht, immer zu sagen, ja, wir schützen Inhalte, wir wollen Inhalte nicht und so weiter, aber sie wollen diese Verbindungsdaten. Und man sieht eben genau daran, dass sie interessiert sind an solchen Daten und da ist davon auszugehen. Und da geht es nicht darum, dass man jetzt ein Mapping macht und sagt, man muss jetzt genau wissen von jedem YouTube-Video, wie groß das ist. Ja? Sondern es geht wirklich nur um dieses Timing, um diese De-Anonymisierung zu machen. Ja. Und das geht dann relativ einfach. Also es kann schon sein, wenn ich einfach drei Knoten betreibe und du benutzt gerade genau die drei, dass ich diese De-Anonymisierung machen kann. Ja.
Okay, wir haben noch eine Frage aus diesem Internet, das sich ja zum Glück nie durchsetzen wird, wie wir alle wissen.
Hallo Internet. Hallo Internet.
Und zwar ist also Running Tor Exits in Österreich, ob das eine Möglichkeit wäre, das über einen Verein wie zum Beispiel den C3W abzuwickeln. What to expect? Übrigens, danke, dass Sie uns das jetzt hier im Einbrock, danke.
Ja, ich habe schon mehrfach Aufrufe gemacht, auch in der Vergangenheit. Gerade für Vereine und andere Organisationen ist es eigentlich ein leichtes, das zu machen. In Österreich gibt es ein paar Leute, die sich da gruppiert haben. Ich glaube, Austria Privacy Foundation nennen die sich inzwischen. Ist wieder ein bisschen eingeschlafen, aber es ist, glaube ich, noch existent. Und ich glaube, der CCC Wien tut schon auch so seine Dinge. Also wenn man sich dafür interessiert, wenn man ein bisschen technisch sich einbringen will, aber nicht selber das Risiko tragen will, sollte man sich dort einfinden und sollte man mal mit den Gruppen sprechen, die so rumschwirren, zum Beispiel dem CCC. Da gibt es sicherlich Interessierte, die sich da zusammentun wollen.
Wir kennen da wen, ja. Okay, ich sage mal ganz herzlich danke. Großen Applaus nochmal für Moritz Bartel.